ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es um den Ukraine-Krieg, um die militärischen Entwicklungen, um politische und militärpolitische Fragen dazu, auch um angrenzende Themen. Wir besprechen all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger. Schön, Sie zu sehen.
Zu sehen. Dazu komme ich gleich noch. Na, mal schauen, wie es mit dieser anderen Technik heute klappt. Das hatte ich ja beim letzten Mal angedeutet, na, dass wir zumindest für einige Folgen technisch ein bisschen anders aufzeichnen müssen. Ich hoffe, dass das keine Auswirkungen auf die Erscheinungszeit hat. Falls es aber doch passieren sollte, dass wir die Folge vielleicht erst am Freitag veröffentlichen können, will ich mich vorsorglich schon mal entschuldigen und bitte um ein wenig Nachsicht. Hat den Hintergrund, das werden Sie vielleicht hören, dass auch ich nun nicht im Studio sein kann, sondern auch von außerhalb des Senders arbeiten muss. Hat aber auch den Vorteil, dass Herr Bühler und ich, er hat es angedeutet, dass wir uns bei der Aufzeichnung sehen können. Bislang waren wir nur per Audio verbunden, aber das eigentlich nur am Rande. Was haben wir heute vor? Was haben wir auf dem Plan? Wie immer ein Blick auf die aktuelle Lage. Hier steht natürlich wieder im Mittelpunkt, wie sich die Situation im Raum Pokrovsk entwickelt. Dann ein paar Sätze zu Donald Trumps Getöse, das da im Wesentlichen lautet, wir werden jetzt auch wieder Atomwaffentests machen, wie alle anderen auch. Hat er da wirklich alles richtig verstanden? Wir schauen uns an, was an neuer Ausrüstung für die Bundeswehr auf den Weg gebracht wurde, welche Beschaffungen der Bundestag also bestätigt hat, und natürlich nehmen wir uns auch wieder vor, Fragen von Hörerinnen und Hörern zu beantworten. Aufzeichnungszeit für diese Folge ist Donnerstag, 6. November 2025. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr zu hören, das Ganze wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. So, Herr Bühler, dann starten wir mal. Die aktuelle Lage an der Gesamtsituation, an der strategischen Lage hat sich ja weiter nichts im Wesentlichen geändert, ne?
Ja, das sagen wir schon seit ein paar Wochen jetzt. Das ist schon fast Routine, dass man sagen muss, nein, die strategische Lage, was den Gesamtkrieg angeht, hat sich nicht verändert, nicht am Boden und auch nicht bei den gegenseitigen Luftoperationen.
Okay, dann schauen wir gleich auf die Lage in Pokrovsk. Dort ist es ja für die Ukraine nach wie vor sehr schwierig. Aber es hat den Anschein, als würde es zumindest vorerst weiter gelingen, die Russen davon abzuhalten, die Stadt ganz einzunehmen. Mit entsprechenden, ich sag mal, Vorteilen für die eigene Logistik, auch wenn man ja eigentlich von Vorteilen nicht wirklich sprechen kann.
Ja, wir wissen das nicht ganz genau, aber das könnte in den nächsten Tagen passieren, spätestens in den nächsten Wochen, wenn die Tendenz so anhält, wie sie jetzt gerade ist. Wenn man die Lage ansieht um Pokrovsk, da gibt es die gute Nachricht, dass im Norden dieser Einbruch ausgeräumt ist, der wie ein Finger nach Norden ragte. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass sich der Ring um Pokrovsk immer mehr zuzieht. Die südlichen Stadtteile und die nordwestlichen Stadtteile von Pokrovsk, die sind wohl unter Kontrolle der Russen bereits. Die restliche Stadt ist eine graue Zone, wie ich sage. Das heißt, man weiß nicht ganz genau, wer nun die Kontrolle hat. Wir sprechen da auch von Verzahnung der Kräfte. Das heißt, in dem einen Haus auf der rechten Seite sind die Russen drin und im anderen Haus auf der anderen Seite der Straße sind Ukrainer drin. Die Russen sind ja eingesickert dort in ganz kleinen Gruppen, haben sich dann verschanzt in irgendwelchen Häusern und stören den Versorgungsbetrieb und bekämpfen, wenn möglich, die Ukrainer, wenn sie sie gerade sehen. Das heißt, sie greifen aus diesen Stützpunkten heraus nicht direkt an, sondern nur dann, wenn sie durch Zufall im Grunde genommen auch ukrainische Kräfte sehen. Und das werden sie tun, solange bis sie mit mechanisierten Kräften oder mit stärkeren infanteristischen Kräften dann tatsächlich in die Stadt kommen können. Das sieht im Augenblick nicht so aus, aber die Lage ist komplett und wahrscheinlich auch für beide Seiten undurchsichtig in der Stadt Pokrovsk selbst. wenn man den Blickwinkel etwas weitet, dann muss man auch auf Wernograd schauen. Das ist etwas östlich von Burgowsk, im Ostteil dieses Kessels, der sich da gebildet hat. Hier versuchen die Russen auch mit mechanisierten Kräften, mit Panzern und Schützenpanzern anzugreifen. Hier kommen sie auch schrittweise voran, so dass man tatsächlich sagen kann, dass sich die Lage immer mehr fokussiert in diesem Raum Pokrowsk, Wörgonrad, und sich der Kessel immer mehr zuzieht. Ich hatte vor einiger Zeit gesprochen von 9 Uhr im Westen und 12 Uhr im Norden, um die Lücke zu beschreiben, die noch offen ist. Die Lücke ist kleiner geworden, zumindest kleiner geworden um die grauen Zonen, die sich dort gebildet haben. Also es ist nirgendwo mehr eine Versorgungsstraße, auf der man ungestört Versorgung reinbringen kann oder Verwundete rausbringen kann.
Aber dass die Russen tatsächlich nicht so weit vorgedrungen sind, wie sie ja selbst verkündet hatten, ich glaube, da haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen, das zeigt doch auch die Tatsache, dass es die Ukrainer wagen, Spezialtruppen mit Hubschraubern in die Stadt zu fliegen. Also würden die Russen den Raum dort tatsächlich beherrschen, dann wäre das doch möglicherweise eine Vorgehensweise, die zu gefährlich ist, oder?
Das mit Sicherheit gefährlich für die Hubschrauber in erster Linie und die Spezialkräfte, die dort an Bord sind. Aber da muss man davon ausgehen, dass die Ukrainer, die in der Stadt sind, schon einen Teil der Stadt genommen haben als Landezone für die Hubschrauber, der nicht im unmittelbaren Feindbeschuss steht. Jedenfalls nicht mit Handfeuerwaffen, mit Artillerie nach Landung ohnehin. Also es ist ein gewagtes Unternehmen. Aber es zeigt, wie Sie richtig sagen, dass die Kontrolle jedenfalls zu diesem Zeitpunkt vor 2 Tagen noch nicht vorhanden war und nach meiner Auffassung auch heute noch nicht ist. Aber es ist, wie gesagt, eine unübersichtliche Situation, wo man nicht zu einem ganz klaren Lagebild kommen kann.
Ist es denn beurteilbar von außen, also inwieweit die Spezialkräfte der Ukraine, die ja dort im Einsatz sind, ich glaube Spezialkräfte des Militärgeheimdienstes, inwieweit die Lage für die Ukraine zumindest punktuell positiv beeinflussen konnten?
Also das kann man den Meldungen entnehmen von ukrainischer Seite. Das kann man auch Meldungen entnehmen oder Berichterstattungen von Militärbloggern auf der russischen Seite. Aber von außen beurteilen, das würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr tun. Es ist, wie gesagt, so unübersichtlich, dass man manchmal den Eindruck hat, dass die Ukrainer selbst die Situation nicht so ganz erfassen können. Vor allen Dingen, wenn es dann doch dem einen oder anderen gelingt, ein Video aufzunehmen oder ein Korrespondent in der Nähe ist und eine Lage beschreibt, die so nicht sein kann. Aber von seiner Perspektive aus glaubt man ihm dann auch, das ist ja authentisch, was er dort berichtet, dass er dann im Grunde genommen eingeschlossen ist. Also beide Seiten sind möglich, aber da jetzt von außen zu sagen, das eine ist richtig oder das andere ist richtig, das traue ich mir nicht zu.
Ja. Und dass die Lage unübersichtlich ist, das bestätigen ja auch ukrainische Drohnenpiloten, die ja dort auch im Einsatz sind, also Drohnen, die die Lage in Pokrowsk natürlich beobachten. Und da kann man ja hören, wenn man dann entsprechende Videos schaut, die es ja gibt, irgendwie, dass die auch sagen, also an manchen Stellen weiß ich auch nicht wirklich, was los ist.
Genau.
Ja, Punkt zu Pokrowsk. Wie sieht es denn aktuell in Kupjansk aus? Die Lage dort hatten wir beim letzten Mal ja auch ein bisschen ausführlicher besprochen.
Ja, vergleichsweise zu Pokrowsk etwas besser. Sie hat sich auf jeden Fall nicht verschlechtert. Dort ist es jetzt mehr statisch. Das kann auch damit zusammenhängen, dass, und da kommen wir gleich bei den anderen Frontabschnitten auch dazu, dass der eindeutige Schwerpunkt nun bei Pokrowsk liegt. Das war zwar in den letzten Monaten schon immer, aber offenbar setzen die Russen jetzt alles daran, um Pokrowsk tatsächlich auch einzunehmen, was ein großer Propagandaerfolg wäre.
Dann nehmen wir mal die anderen Frontabschnitte, sozusagen der Rest der Frontlinie. Und Rest meint natürlich am Ende fast die gesamte Frontlinie, halt nur Kupjansk und Pokrowsk mal ausgenommen.
Naja, da will ich gleich dort weitermachen, wo ich gerade aufgehört habe. Die neue Schwerpunktsetzung, die absolute Schwerpunktsetzung ist Pokrowsk. Das bedeutet, dass es in dem anderen Schwerpunkt Konstantinjewka, die Stadt ist ja auch bedroht durch einen Angriff aus Osten, der mittlerweile fast bis zur Stadtgrenze nach vorne getragen worden ist. Also dort bewegt sich seit Tagen eigentlich nichts mehr, sodass auch tatsächlich erste Meldungen kommen, dass dort Kräfte abgezogen worden sind und nach Pokrowsk verlegt worden sind. Wenn man die anderen Bereiche ansieht, dann kann man das, glaube ich, ganz kurz machen. Das ist Sumy und Wovchansk, unveränderte Lage. Im Großraum Kupiansk muss man feststellen, dass die Russen doch den kleinen Einbruch von Belgorod etwas nordöstlich von Kupiansk ausgenutzt haben. Und jetzt versuchen sie, diesen kleinen Einbruch mit der Region Kupiansk zu verbinden. Und das gelingt ihnen von Tag zu Tag mehr, sodass etwa 2-3 Kilometer dort nach innen, zur Ukraine tatsächlich von den Russen besetzt sind. Das hat im Augenblick keine operative Bedeutung, kann aber nach einem Fall von Kupiansk durchaus sein, dass man von dort aus dann gezielt Richtung der Großstadt Kharkiv auch angreift, um dort in Artilleriereichweite zu kommen. Die anderen Frontabschnitte sind im Wesentlichen unverändert. Deshalb, glaube ich, können wir es damit beschließen. Und das schließt auch die Südukraine ein.
Aber eine Frage noch. Zeichnet sich möglicherweise schon ein neuer Schwerpunkt ab, den die Russen vielleicht irgendwann mal zu einem solchen machen wollen oder machen könnten? Oder haben die mit Kupiansk und Pokrowsk genügend zu tun?
Also bis jetzt ist ja, wie gesagt, Pokrowsk der eindeutige Schwerpunkt zulasten anderer Frontabschnitte, wie wir jetzt sehen. Sollte Pokrowsk in den nächsten Tagen oder Wochen von den Ukrainern aufgegeben werden müssen, dann bleibt ja das russische politisch-strategische Ziel die Einnahme der Region Donetsk insgesamt. Und ich glaube, wie beim letzten Mal schon angedeutet, dass der operative Schwerpunkt dann diesem politisch-strategischen Ziel auch weiter folgen wird. Das heißt, die Russen werden eine Zangenbewegung von Norden und von Süden unternehmen, um den Festungsgürtel Slowjansk, Kramatorsk, Druschkivka und Konstantinivka zu umfassen und einzukreisen. Die andere Möglichkeit, die ich beim letzten Mal andeutete, war eine weitere Fortsetzung des Angriffs nach Westen aus der Region Pokrowsk heraus. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, aber man wird sich entscheiden, denke ich, dort den Festungsgürtel insgesamt zu umfassen und letztlich einzunehmen.
Ich will mal noch eine Meldung einfügen darüber, wie die Russen unter anderem personellen Nachschub an der Front organisieren. Also jetzt versucht man, die Leute nicht nur durch Werbekampagnen und Geldversprechen zu locken, sondern jetzt sollen die Betriebe auch aktiv werden und Arbeiter gewinnen, die sie an die Front schicken. Man fühlt sich fast so ein bisschen an die DDR erinnert.
Ja, es handelt sich dabei um Reservisten, aktive Reservisten, die bei der russischen Zivilwirtschaft arbeiten. Und da versucht man jetzt Werbekampagnen durchzuführen, dass die zu den Streitkräften gehen und natürlich dann in den zivilen Betrieben fehlen. Im Grunde genommen ist es eine verdeckte Mobilmachung, die da im Augenblick läuft. Die Zivilwirtschaft wird nicht begeistert sein, denn sie hat heute schon zu wenig Arbeitskräfte. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, war 9 offene Stellen zu einer Bewerbung. Das liegt daran, dass die Rüstungsindustrie und auch das Militär zu viel qualifizierte Arbeitskräfte zieht. Also deshalb wird das Ganze nicht kriegsentscheidend sein.
Wenn wir hier nochmal kurz stehen bleiben und mal auf die ukrainische Seite schauen, also nicht so sehr auf deren Art, Leute zu rekrutieren, sondern darauf, dass viele junge Männer das Land verlassen. Also hier gab es ja kürzlich einige Lockerungen für die, die noch ein Stück weit unter dem Mindestalter für die Einberufung liegen. Viele dieser Männer kommen auch nach Deutschland und einigen in der deutschen Politik scheint das nicht so recht zu passen. Ich nehme mal CDU-Generalsekretär Linnemann, ich zitiere ihn nicht wörtlich, aber im Grunde hat er doch gesagt, die Leute sollen doch besser kämpfen für ihr eigenes Land. Wir haben darüber vor Monaten, Herr Bühler, schon mal gesprochen. Ich finde das eine durchaus ambivalente Angelegenheit. Also einerseits versteht man, dass die Ukraine natürlich auch Soldaten braucht, auch künftig. Andererseits sollte man doch auch Verständnis für jeden aufbringen, der für sich ganz individuell entscheidet, also ohne mich, ich werde nicht in den Krieg ziehen, weil ich nicht verwundet werden will, geschweige denn sterben. Wie sehen Sie das?
Also die Ukrainer sind ja am Anfang des Krieges bis ins Jahr 23, glaube ich, erst mit 25 eingezogen worden zum Wehrdienst. Und das hat man dann verkürzt auf 22. Also von 18 bis 22 müssen sie noch nicht, aber ab 22 müssen sie dann, so muss ich sagen. Und um diese Gruppe von 18 bis 22 geht es jetzt. Sie unterlag, obwohl sie nicht eingezogen wurden, der Ausreisesperre, die ja am Anfang des Krieges schon verhängt worden ist. Und die ist jetzt gelockert worden. Das Ziel der Maßnahme ist, nach eigenem Bekunden der Regierung, dass man den jungen Ukrainern ermöglichen will, Auslandserfahrungen zu sammeln, in der Hoffnung, dass sich das später auch mal auswirkt auf die Gesellschaft, auf eine europäische Gesellschaft der Ukraine. Das war wohl eine Präsidenteninitiative. Er dachte da wohl mehr an kurzfristige Aufenthalte, aber Tatsache ist, dass bis zu 100.000 mittlerweile ins europäische Ausland auch gegangen sind, aus dieser Altersgruppe heraus. Und das ist für die Ukraine natürlich intern ein großes Problem. Jetzt zu der Frage, was den Generalsekretär Lindemann angeht. Also ich halte nichts davon, sich in ukrainische Entscheidungen einzumischen. Selbst wenn es sich dort bei manchen um eine verdeckte Kriegsdienstverweigerung handeln könnte, das muss man ja wohl bei einigen auch annehmen. Aber Kriegsdienstverweigerung gehört bei uns zu den Grundrechten. Und sie wird sogar nach unserer Rechtsauffassung als Menschenrecht angesehen. Und deshalb würde ich mich da tatsächlich nicht positionieren in der Angelegenheit oder gar zu diskutieren. Etwas anderes ist, ob man das auch noch fordern sollten, indem die Leute auch finanziell unterstützt werden und dergleichen. Das ist eine ganz andere Frage, die ich da losgelöst von diesem Grundrecht, Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung sehen will.
Aber zumindest übersetze ich mal jetzt den Ratschlag an Herrn Lindemann, sich insoweit nicht zu äußern, dass man jetzt nicht sagen kann, Leute, geht mal lieber besser zurück und kämpft für euer Land. Kämpft für euer Land, weil das gehört sich eigentlich nicht. Habe ich das recht verstanden?
Naja, also Sie haben mir das Zitat ja nicht vorgelesen. Sie haben, ich habe ihn ja frei zitiert, aber ich meine, die Auffassung ist ja klar, die er damit verbindet, dass eben weniger Flüchtlinge zu uns kommen. Es gibt ja die Diskussion darum, ob Ukrainer Bürgergeld bekommen oder nicht Bürgergeld bekommen. Also von daher steckt ja die Motivation dahinter. Wenn Sie sagen, Mensch Leute, appellartig hat er gesagt, ist besser, wenn ihr da drüben für euer Land kämpft, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Dann mag das auch in Ordnung sein, aber das war sicher nicht das Motiv.
Ja, aber selbst das, ich finde, das steht ihm eigentlich gar nicht zu.
Na gut.
Okay, machen wir einen Punkt. Zurück zum aktuellen Geschehen. Es stehen ja noch aus die Angriffe in der Tiefe, also die zumeist Luftangriffe auf Ziele teils weit hinter der Frontlinie. Beginnen wir wieder mit den russischen. Da haben wir auch in den letzten Tagen erlebt, was nun eigentlich schon viele Monate geht.
Also wenn ich mir das jetzt anschaue, seit unserem letzten Podcast am 29. Oktober, dann hat es dort einen Tag gegeben. Und zwar war das wiederum der nächste Tag nach dem Podcast, da hat es 653 Drohnen gegeben, die Russen in die Ukraine abgeschossen haben. Und dazu eine Vielzahl von Raketen, Kinschals, Iskander-M, Kalibr, also auch von See aus. Und eine Vielzahl von Marschflugkörpern dazu. Es ist ein großer Angriff gewesen. Lviv ist getroffen worden, das Heizkraftwerk. Saporischschja ist getroffen worden mit 20 Drohnen, mit 8 Raketen hinterher, 8 ballistische Raketen. Ein mehrstöckiges Wohnhaus wurde getroffen, 17 Verletzte. Genevieve ist getroffen worden, Sloviansk, das Heizkraftwerk. In den Folgetagen bis heute waren die Anzahl der Drohnen weniger als dieser Höhepunkt. Es sind gut 200 Drohnen bis 80 Drohnen gestern und heute Nacht 130 Drohnen gewesen. Die Abschusszahlen bei den Drohnen sind nach wie vor weiter hoch, über 90% manchmal, aber in der Masse so um die Mitte der 80%. Manchmal auch ein Ausreißer dabei bei etwa 70%. Aber trotzdem kann man sagen, da verändert sich im Augenblick nichts. Das ist konstant. Die Abschussquote bei den ballistischen Raketen ist nach wie vor niedrig, beispielsweise an diesem 29. mit null ballistischen Raketen, die man abgeschossen hat, oder aeroballistischen Raketen wie die Kinschal.
Nun hat die ukrainische Flugabwehr ja offenbar weitere Patriot-Systeme in Betrieb nehmen können. Ob die Abschussraten bei ballistischen Raketen signifikant erhöhen können? Also ich weiß, dass es davon abhängt, natürlich, wo die Dinger stehen und wohin die Russen zielen. Aber den Russen nützt es ja nichts, wenn sie irgendwo in den Wald schießen. Die werden sich ja gezwungen sehen, auch Ziele anzugreifen, die von Patriot-Stellungen geschützt sind.
Also Deutschland hat tatsächlich, wie versprochen, weitere Komponenten für die Patriot-Systeme geliefert. Es wurde nicht bekannt gegeben, wie viel. Insofern folgt die Bundesregierung dieser neuen Linie, erstmal zu liefern und dann aber auch keine Details zu sagen, wenn man geliefert hat. Man muss aber davon ausgehen, dass es sich um zwei komplette Patriot-Batterien handelt, also mit jeweils mehreren Abschussrampen mit Radar und auch einem mobilen Gefechtsstand. Das wird die Abdeckung von besonders gefährdeten Gebieten erhöhen können. Hier besteht dann die Möglichkeit, das, was Sie hinterfragen, dass die Abschussquoten auch gegen ballistische Raketen steigen. Das heißt aber nicht, und das ist schlechte Nachricht, dass die Luftverteidigung flächendeckend möglich ist. Die Russen werden immer versuchen, die ukrainische Luftverteidigung zu meiden und ihre ballistischen Raketen genau dort einzusetzen, wo sie keine Gefahr sehen, dass die Raketen abgeschossen werden. Und um das festzustellen, setzen sie ja diesen Mix von Drohnen und anschließend Marschflugkörpern und Raketen ein. Und durch den Drohneneinsatz bekommen sie ein ungefähres Lagebild, wie die Luftverteidigung aussieht. Und dann steuern sie gezielt mit ihren Raketen Ziele an, die nicht so verteidigt sind wie andere, beispielsweise der Großraum Kiew.
Dann schauen wir auf die ukrainischen Luftangriffe auf Ziele hinter der Frontlinie. Wohin gingen die? Wie erfolgreich war man?
Also da hat sich das Muster fortgesetzt der letzten Wochen. Der große Schwerpunkt liegt nach wie vor bei den Ölrefinerien. Die Ölrefinerie in Saratow schon mehrfach getroffen worden, in Nizhny Novgorod beispielsweise. Dann auch eine der größten Raffinerien, die Jaroslav-Raffinerie, liegt an der Wolgau, etwa 200-300 Kilometer nordöstlich von Moskau. Der zweite Schwerpunkt, das sind Dinge, die mit der Ölindustrie zusammenhängen. Das ist beispielsweise ein bemerkenswerter Angriff auf die Ringpipeline in Moskau, die in erster Linie die Flugzeuge versorgt, die militärische Einrichtungen versorgt. Das war eines der Ziele. Dann der Tiefwasserhafen von Tuapse. Das liegt in Krasnodar, und zwar an der Südküste von Krasnodar. Das ist der Verladehafen der Tuapse Raffinerie, an dem die Schiffe anlegen und dort beladen werden. Der ist schwer getroffen worden. Es gibt heute auch Berichte, dass Tuapse nach wie vor die Verladungen nicht mehr aufgenommen hat. Der Betrieb ist eingestellt in diesem Ölhafen. Und es gibt einen Angriff auf ein Gasfeld im Schwarzen Meer, etwas westlich der Krim. Auch das hängt mit der Ölindustrie zusammen, genauso wie die petrochemische Fabrik in Baschkortostan, also weit weg von der Ukraine, die zweimal angegriffen worden ist in diesem Abschnitt, in diesem Zeitabschnitt. Und dann gibt es wie immer die militärischen Ziele, die rein militärischen Ziele. Das ist ein großes Munitionsdepot in Donetsk, das in der vergangenen Nacht Schlagzeilen gemacht hat und ganz offensichtlich erkennbar an den Explosionen und Sekundärexplosionen ein großes Munitionsdepot war. Es gibt Angriffe auf die Krim in Verbindung auch mit Anschlägen von Partisanen, die auf die Luftverteidigungssysteme zielen, aber auch auf Funkrelais-Stationen und dergleichen. Das nehme ich mal als Beispiel für militärische Ziele. Dann gibt es aber auch eine neue Kategorie, die man hier einführen muss, und das sind Kraftwerke, Wärmekraftwerke in erster Linie, die dort getroffen worden sind, und zwar in mehreren Fällen. Hier scheint es so zu sein, als ob die Ukraine jetzt der Linie der Russen folgt, dass Kraftwerke angegriffen werden, um die Bevölkerung zu schädigen. Soweit würde ich noch nicht gehen in diesen Fällen, auch wenn es Stimmen aus Kiew gibt, die genau das als Motiv sagen. Aber bei so wenigen Fällen würde ich das noch nicht als Grund annehmen. Es kann durchaus sein, dass auch Rüstungsindustrien an diesen Stromkraftwerken hängen, die daraus versorgt werden und insofern ein militärischer Zweck auch da ist. Aber ich glaube, wir werden das im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Aber ich für die Außenkommunikation mache ich mal eins, was ich normalerweise nicht tue. Da empfehle ich schon auch der ukrainischen Führung, das so zu transportieren, dass es auch bei uns so verstanden wird, dass es keine Gegenreaktion auf die völkerrechtswidrigen Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, gegen den Terror ist, sondern sich auch an militärischen Maßstäben, an militärischen Zielsetzungen orientiert.
Es so darzustellen, auch wenn es vielleicht nicht so ist?
Nein, da sind Sie jetzt wieder zu kritisch, dahinter fragen Sie jetzt wieder alles, da wird wieder rumgefieselt an
Äußerungen. Nicht alles, nur die eine Sache, Herr Bühler.
Ja, gut. Also ich unterstelle nicht, dass da Unwahrheit gesagt wird. Ich habe nur gesagt, dass die Empfehlung von mir da ist, dass es eindeutig erläutert wird, was die Zielsetzung ist. Und dann kann man das auch verstehen, dann kann man das auch weiter verbreiten und kann anderweitigen Auffassungen entgegentreten. Hm.
Hören Sie denn etwas davon, inwieweit der eigene ukrainische Marschflugkörper, der Flamingo, im Einsatz war?
Der Flamingo war einige wenige Male im Einsatz bisher. Ich würde das gar nicht Einsatz nennen wollen, sondern das sind mehr oder weniger Testflüge, die da gemacht werden, allerdings mit Explosionsstoffen auf wirkliche Ziele. Aber der Hintergrund scheint zu sein, dass man das gesamte System, das ist ja nicht nur der Flugkörper, sondern man muss das gesamte System ja sehen, das wir beschreiben mit den Worten Führung, Aufklärung und Wirkung. Und das scheint noch nicht so zu stehen, dass man tatsächlich auch mal einen größeren Angriff auf ein größeres Ziel und ein schwerer befestigtes Ziel vor allen Dingen fliegen kann.
Ich frage nach den eigenen ukrainischen Marschflugkörpern, weil sich die amerikanischen Tomahawk ja wohl quasi erledigt haben dürften, nachdem Trump entschieden hat, sie nicht zu liefern. Oder habe ich das irgendwie falsch gelesen?
Also das hat Trump jetzt wohl nach wochenlangem Hin und Her so entschieden oder sagen wir besser und vorsichtiger erstmal entschieden. Zunächst hat er ja eine Drohkulisse mit den Tomahawks aufgebaut, die dann zu diesem Telefonat mit Putin und dann zu dem Vorschlag des Treffens in Budapest führte. Und dann hat er Zweifel geäußert, ob es möglich wäre, die Ukraine zeitgerecht auszubilden. Er sprach dabei von einer Ausbildungszeit von mehr als 6 Monaten, was ich persönlich für normal empfinden würde. Das ist nichts Besonderes. Das hat man bei anderen Waffensystemen auch gesehen. Und dann hat er letztlich die Lieferung mit Blick auf den Eigenbedarf der US-Streitkräfte in Frage gestellt. Also da hat er praktisch Antworten auf Fragen gegeben, die man hätte vorher prüfen müssen, bevor man sagt, dass er wahrscheinlich die Tomahawk schicken wird. Und bevor er diese Drohkulisse aufgebaut hat.
Bemerkenswert fand ich, zumindest habe ich so verstanden, dass ja eigentlich alle Ebenen unter Trump sich möglicherweise anders entschieden hätten. Also die haben die Entscheidung ja vorbereitet und nach deren Beurteilung hätte Präsident Zelensky doch durchaus optimistisch sein können.
Naja, also man kann ja so sagen, dass die Administration ganz offensichtlich manchmal diesen sprunghaften Entscheidungen des eigenen Präsidenten nicht mehr folgen kann. Ganz offensichtlich hat man einfach die Abgabe geprüft oder die Prüfung abgeschlossen und schließlich, egal was der Präsident vorher gesagt hat, öffentlich gemacht. Also man könne Tomahawk abgeben, es sei nur noch die Entscheidung des Präsidenten notwendig. Und zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits eigentlich abschließend entschieden. Mhm. Aber ich nehme mal das Wort erstmal nochmal dazu. Aber ich denke, ich bleibe dabei. Die Amerikaner haben von Anfang an nicht vorgehabt, eine große Zahl von Tomahawks zu liefern. Dazu ist der Bedarf der Amerikaner viel zu hoch, den sie dort als Vorrat haben. Den brauchen sie für eigene Zwecke, zur eigenen Verteidigung, zur erweiterten Verteidigung im NATO-Rahmen auch. Und von daher wird es nicht viele sein. Das ist ein symbolischer Beitrag. Aber es wird eben als politische Waffe benutzt, indem Putin dann doch reagieren musste mit dem Anruf bei Trump und vorher auch öffentlich mehrfach reagierte oder reagieren ließ durch andere aus seinem Umfeld.
Vielleicht können wir auch gleich noch bei Donald Trump bleiben. Und zwar Stichwort Atomwaffen, Atomwaffentests. Kurzes Zitat von Trump dieser Tage, jetzt anders als bei Herrn Lindemann ist es jetzt wörtlich. Russland nimmt Tests vor, China nimmt Tests vor, aber sie sprechen nicht darüber. Man weiß nicht unbedingt, wo sie testen. Sie testen weit unter der Erde, wo die Menschen nicht genau wissen, was bei den Tests vor sich geht. Zitat Ende. Das ist wieder mal so ein, ich würde mal sagen, typischer Trump. Also die Ahnungslosigkeit hat mich geküsst und er will nun wieder Selbsttests durchführen. Was hat ihn denn da geritten?
Also ich weiß es nicht. Die Russen haben ja gerade Trägersysteme für Nuklearwaffen getestet, also den Marschflugkörper Sturmvogel, Burevestnik heißt er, oder den Torpedo Poseidon. Beide auch mit einem nuklearen Reaktor an Bord, um die Antriebsenergie zu gewinnen aus dem Reaktor. Also nicht etwa eine Nuklearwaffe. Also wenn man böswillig ist, dann könnte man sagen, hat er irgendwas verwechselt mit diesen Tests.
Vielleicht hat er irgendwo gehört oder gelesen, dass Russland und China testen würden und stellt sich davor, dass die tief unter der Erde wieder Bomben zünden. So war es ja auch mal. Aber mittlerweile muss man ja zwischen Test und Test unterscheiden. Also die einen gibt es, denke ich mal, sehr wohl, die anderen eher nicht. Wenn wir vielleicht mal Nordkorea außen vor lassen.
Es gibt durchaus in diesem MAGA-Lager, also die Unterstützer dieser Bewegung Make America Great Again, gibt es durchaus Leute, die die Wiederaufnahme von unterirdischen Nuklearwaffentests mit Explosionen thematisieren. Ob die das alles richtig verstanden haben, das wage ich zu bezweifeln. Man muss nämlich unterscheiden zwischen den Tests von Trägern, also von einer Rakete praktisch, die, so wie es Russland jetzt gemacht hat, dass sie diesen Marschflugkörper da getestet hat oder diesen Torpedo, den Test von Nuklearwaffen ohne Herbeiführung einer Nuklearexplosion, das geht auch, oder einen unterirdischen Test mit Nuklearexplosionen. Und das sind drei verschiedene Tests eigentlich, die jetzt in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen und die darf man nicht verwechseln.
verboten sind ja eigentlich alle Arten von Tests nicht. Also bei den realen, also mit Explosionen unter der Erdoberfläche, da war man ja, glaube ich, mal kurz davor, hatte verhandelt, auch ein Verhandlungsergebnis erreicht. Aber ein Vertragswerk ist ja da nie wirklich in Kraft gesetzt worden.
Ja, aber das bezieht sich nur auf die unterirdischen Atomtests. Das muss man ergänzend dazu sagen, den Test mit Nuklearwaffen in der Atmosphäre, also wie es im Pazifik gemacht worden ist von den Amerikanern kurz nach dem Zweiten Weltkrieg noch und auf Inseln im Pazifik oder unter Wasser hat es auch schon gegeben oder im Weltraum hat es noch nicht gegeben, Gott sei Dank. Und das ist alles 1963 verboten worden. Das ist Bestandteil des Völkerrechts, darüber reden wir nicht. Also wir reden über die unterirdischen Tests. Und da ist es so, dass seit 1990 Russland nicht mehr getestet hat. Seit 1992 haben die Amerikaner keine Nuklearexplosionen unterirdisch herbeigeführt. Und auch die anderen Nuklearmächte haben sich dann dem angeschlossen, bis auf Nordkorea. Und 1996 kam es zu einer Vereinbarung, die nach meiner Kenntnis zwar unterschrieben worden ist, aber nie in Kraft getreten ist, weil sie eben nicht ratifiziert worden ist von Staaten wie USA, China, Israel, Pakistan und Indien, auch Iran und sowie allen weiteren, die hätten unterschreiben müssen, die entsprechenden Technologien haben für zivile Zwecke und denen man zugetraut hat, zu dem damaligen Zeitpunkt sowas auch zu militärischen Zwecken zu machen. Ob das jetzt damals realistisch war oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Russland hat tatsächlich diese Vereinbarung, diesen Vertrag ratifiziert, aber dann, da werden Sie auch erinnern dran, 2023 die Ratifizierung rückgängig gemacht. Dennoch haben sich, und deshalb kann man das nicht so sagen, oder darf nicht daraus schließen, dass etwas, was nicht rechtskräftig verboten ist, dann auch gemacht wird. Es haben sich alle Nuklearwaffen daran gehalten, eben wie Ausnahme, die Ausnahme ist Nordkorea, ich glaube 2017. Warum? Weil die etablierten Nuklearmächte testen können, ohne eine unterirdische Nuklearexplosion herbeizuführen. Sie haben durch ihre vorher durchgeführten Tests genügend Daten, um die Tests von Nuklearwaffen durch Computersimulation durchzuführen. Das trifft aber nicht auf mögliche Schwellenländer zu, die vielleicht jetzt oder zum damaligen Zeitpunkt Mitte der 90er Jahre noch daran dachten, sich Atomwaffen zuzulegen. Diese Schwellenländer haben solche Daten nicht. Sie müssten sie durch reale Explosionen erst generieren, wenn sie nicht von anderen Staaten weitergegeben werden, was aber auszuschließen ist. Das war das zweite Motiv für die etablierten Nuklearstaaten, diesen Vertrag von 1996 auch ohne Ratifizierung einzuhalten. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so bestehen bleiben. Es hat nämlich kein etablierter Nuklearstaat Interesse, dass andere Staaten jetzt noch dazukommen, neben den 5 Nuklearstaaten Zug um Zug dazugekommen sind. Hm.
Gehen wir mal davon aus, Trump meint mit Tests wirklich diese mit unterirdischen Explosionen und dann sagt er, man wisse nicht wie und wo die testen, man wisse nicht, was da vor sich geht. Also ganz glauben könnte ich das nicht, ne? Also selbst wenn es nicht Trump wäre, der das sagen würde.
Also nein, wenn wirklich ein Nuklearwaffenstaat unterirdische Tests durchführen würde, würden wir das sofort wissen.
Okay, also so ein realer Atomwaffentest würde nicht unbemerkt bleiben. Registrieren würde man den auf jeden Fall.
Ja, also eine unterirdische Nuklearexplosion kann man heute nicht unbemerkt veranlassen. Dazu gibt es weltweit verschiedene Arten von Sensoren, die auch eine unterirdische Nuklearexplosion heute zuverlässig erkennen können.
Also letztlich ein Sturm in einem, je nachdem, wie man will, sehr kleinen Wasserglas, ausgelöst von einem, der sicher nicht ausgezogen ist, die Welt tatsächlich verstehen zu wollen.
Naja, also könnte man so sehen, aber ich glaube ernsthaft, die Diskussion ist dennoch nicht gut. Denn nukleare Abschreckung und die erforderliche Risikobegrenzung basiert auf einer gewissen Transparenz und nicht nur Gewissen. Das heißt, man zeigt, was man hat und gleichzeitig informiert man, was man tut und tun will. Hier gibt es etablierte Verfahren seit Jahren schon. Man ist über Jahrzehnte gewohnt, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Und ich denke, das darf sich auch nicht ändern. Und ich hoffe, dass diese Diskussion sich ziemlich schnell beruhigt und nicht, wie es jetzt passiert ist, von Putin aufgenommen wird und dann doch in einer gestellten Sitzung des russischen Nationalen Sicherheitsrates dort der Beschluss gefasst wird, jetzt erstmal die Voraussetzungen zu prüfen, die Bedingungen zu prüfen für eine Wiederaufnahme der Nukleartests. Da glaube ich, denken noch nicht mal die Leute im Kreml, auf jeden Fall auch nicht die in Amerika und den anderen Nuklearstaaten daran.
Okay, dann Punkt unter dieses Thema. Kommen wir noch zum nächsten Schwerpunkt. In den vergangenen Wochen standen ja wieder so einige Entscheidungen an, die die künftige Ausrüstung der Bundeswehr betreffen. Das sind nicht die ersten Entscheidungen dazu, Entscheidungen des Bundestages, was man so alles anschaffen will. Diese letzte Liste, Herr Bühler, ich sag mal Liste dazu, also die letzten Beschlüsse würde ich jetzt nicht mal runterbeten. Sie könnten das bestimmt, aber Sie machen das bitte auch nicht. Ja. Aber dennoch versuchen wir mal vielleicht ein gutes Bild dessen zu vermitteln, was man da kaufen will. Kann sein, dass man staunt, wenn man sich diese jüngsten Beschlüsse, also diese, ich sag mal wieder, jüngste Liste anschaut, komme ich auch gleich noch dazu. Aber das sind, wie gesagt, nicht die ersten Entscheidungen dieser Art. Es gab ja nach Beginn des Ukraine-Kriegs schon so einige, ne?
Ja, das stimmt. Das ist, hing mit dem 100-Milliarden-Paket zusammen und plötzlich waren Finanzmittel verfügbar, indem die Bundeswehr dann Planungen, die schon in den Jahren 16, 17, 18 gemacht worden sind und vorangetrieben worden sind, die reif waren für einen Vertragsschluss, dann dem Bundestag vorlegen konnte. Und das ist mittlerweile alles unter Dach und Fach. Allerdings die 100 Milliarden sind auch weg. Durch das jetzige weitere Paket und die Grundgesetzänderung stehen so viele Mittel zur Verfügung, dass nun auch insgesamt eine Reform der Bundeswehr angegangen werden kann, die tatsächlich dazu führt, dass sie als Ganzes für die Landes- und Bündnisverteidigung auch geeignet ist. Wenn Sie jetzt von einer Liste sprechen, dann würde ich nicht die Listen nehmen aus dem Haushaltsausschuss, die bereits gebilligt sind, sondern die Liste, die jetzt in den letzten Tagen so viel Aufsehen erregt hat. Das Magazin Politico hat darüber berichtet, denen lag vor eine Liste von einem Umfang von 39 Seiten mit insgesamt 320 Projekten in unterschiedlichem Realisierungsgrad. Ganz offensichtlich, teilweise sind es Projekte, die schon unter Vertrag sind, teilweise sind es Projekte, die noch in Planung sind, die noch nicht den Bundestag erreicht haben. Teilweise sind Firmennamen dahinter geschrieben, die darauf hindeuten, dass von den 178, die bereits einen Firmennamen tragen, 160 an einheimische Firmen gehen, also an deutsche Firmen. Und da sind Projekte drin, wie der Schützenpanzer Puma mit 687 Stück zusätzlich zu denen, die jetzt schon vorhanden sind, dann den Sky Ranger 30, also diesen Flugabwehrpanzer auf der Boxerbasis, 561 Systeme, dann das Iris T-SLM, das so erfolgreich ist in der Ukraine, soll das Rückgrat für die Flugabwehr in Deutschland sein, mit insgesamt 14 Systemen, also jedes System wie beim Patriot mit mehreren Startrampen. Dann Munition, weitere Drohnen und Tomahawk-Flugkörper, 400 an der Zahl, Seefernaufklärer und. Also die Liste könnte man jetzt fortsetzen.
Wenn ich aber dann noch ganz kurz mal fragen kann, beziehungsweise noch sagen kann, was zu den jüngsten Beschlüssen des Haushaltsausschusses, also da war mein erster Eindruck, Mensch, ist ja schon erstaunlich, wie wenig das ist. Also ich glaube, 7 Milliarden sind da beschlossen, auch wenn da jetzt noch einiges hinterherkommt und auch schon beschlossen wurde, ist doch nach wie vor erstaunlich, Herr Bühler, wie lange das alles dauert in der Bundesrepublik Deutschland.
Das stimmt, aber Herr Deisinger, ich glaube, diese Situation heute, die kann man nur vergleichen mit dem Aufbau der Bundeswehr insgesamt. Das ist eine echte Reform der Bundeswehr, die stattfindet, und zwar aus mehreren Gesichtspunkten heraus. Erstens die notwendige Modernisierung von Fahrzeugen und Waffensystemen. Hier ist viel gemacht worden. Also wenn ich mir die Lufttransportflotte anschaue, der Luftwaffe, mit Ausnahme des schweren Transporthubschraubers, ist dort im Grunde genommen alles in den letzten Jahren rund erneuert worden bereits. Der zweite Punkt ist die Vollausstattung der Verbände. Das wissen die wenigsten Bürger in unserem Land, dass die Heerestruppen nur etwa 70% des Materials haben, das sie eigentlich haben müssten aufgrund ihres Auftrags. Das ist das Ergebnis der Neuausrichtung vor 15 Jahren etwa, aber natürlich auch Ergebnis der Waffenabgabe an die Ukraine. Sonst lägen wir da schon irgendwo bei 80% von mir jetzt geschätzt, aber auch noch nicht bei 100%. Der dritte Grund ist, und das ist ein Paradigmenwechsel zu dem, was wir in den 7 Jahrzehnten Bundeswehr bisher gesehen haben. Man plant heute richtigerweise eine Umlaufreserve von 40% ein. Das heißt, dass Waffensysteme, komplexe Waffensysteme, die ja von Zeit zu Zeit langwierige Wartungsarbeiten, Instandsetzungsarbeiten brauchen, dass die ersetzt werden können durch diese Umlaufreserve für den Zeitraum ihrer Instandsetzung. Und natürlich hat man auch im Blick die Zerstörung eines solchen Fahrzeuges, eines solchen Waffensystems in einem Kriegsfall. Und der vierte Punkt ist, das ist die Bedrohungslage und die Verteidigungsplanung der NATO. Wobei die Bedrohungslage natürlich die ersten drei Punkte auch ein Stück weit erleichtert. Also die Bedrohungslage und Verteidigungslage, die führte dazu, dass sich die aktiven Streitkräfte auf etwa 260.000 Soldaten erfordern. Und das bedeutet nicht nur mehr Personal, sondern es bedeutet auch, dass mehr Bataillone da sein werden, Kampfbataillone, Logistikbataillone und so weiter, die ein Mehr an Ausrüstung auch brauchen. Und das fünfte ist, dass wir jetzt auch die Reservisten-Truppenteile einbeziehen. Auch die sollen eigenes Material haben und sich nicht nur Material von aktiven Truppenteilen bei Übungen beispielsweise leihen müssen. Das war ein Zustand, den wir auch seit Jahrzehnten hatten, den wir uns aber heute nicht mehr leisten können. Und wenn ich diese fünf Gründe alle zusammennehme, und das auf Jahre hinweg, und das ist das, was dort in diesem Artikel von Politico beschrieben ist, wenn ich das über Jahre hinweg in die Zukunft projiziere, dann sage ich, das ist gut angelegtes Geld, das ist viel, viel Geld, aber das wird uns noch bis Ende der 30er Jahre beschäftigen, bis das alles, was jetzt dort in der Planung ist, dass das tatsächlich auch vor Ort ist.
Ist ja ein gutes Stichwort, diese Jahresangabe. Bezieht denn der Generalinspekteur der Bundeswehr, also all diese Gründe, die Sie genannt haben, und auch die Behäbigkeit der deutschen Politik mit ein, wenn er sagt, dass die Bundesrepublik 2029 verteidigungsbereit sein wird? Oder hätte er da besser auch irgendeine Zahl aus den 30er Jahren nehmen sollen?
Also es ist richtig, die Planungen, die müssen über 2029 hinausgehen, denn von heute bis 2029, je nachdem wie Sie es rechnen, sind es 2 oder 3 Jahre, das geht natürlich nicht, dass man eine Reform der Bundeswehr von Grund auf im Grunde genommen durchführt. dennoch ist es richtig vom Generalinspekteur, die Jahreszahl 2029 zu nennen. Sie wird ja nicht durch eigenes Handeln bestimmt, sondern sie ist Ergebnis des beabsichtigten Aufbaus der russischen Streitkräfte, der nicht nur irgendwie in der Zukunft beabsichtigt ist, sondern jetzt parallel zum Krieg in der Ukraine stattfindet. Und da ist 2029 schon ein Schlüsseldatum. Das heißt aber nicht, dass man dann die gesamte Bundeswehr so ausgerüstet haben wird, wie man sich das heute vorstellt. Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass wir 2029 nicht verteidigungsbereit sein werden. Dann muss man eben verteidigen mit dem, was man zu diesem Zeitpunkt 2029 zur Verfügung hat.
Axt und Steinschleuder.
Den Zustand haben wir Gott sei Dank überwunden. Das gilt natürlich auch schon ab heute. Denn wer weiß, wartet Russland auf 2029 oder beginnt es früher schon? Dann hat man eben teilweise voll ausgestattete Truppenteile. Man hat andere, die nur teilweise einsatzbereit sind. Nicht alle Fähigkeiten werden den gleichen Modernisierungsgrad haben. Auch das kann der Fall sein. Also der Nachfolger des Marder, der Puma, der wird noch nicht im vollen Umfang zur Verfügung stehen. Auch der Transportpanzer Fuchs, der schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel hat, der wird dann auch noch mal fahren müssen. Das heißt, man muss mit dem auskommen, was man hat. Da bleibt uns ja nichts anderes übrig. In der Bundeswehr sagen sie dazu, also in der aktiven Bundeswehr, the fight tonight, also der Kampf heute Abend. Und was soll man tun? Dann wird man eben die Kräfte einsetzen, die zu diesem Zeitpunkt einsatzbereit sein können, und wird Europa verteidigen mit den Alliierten gemeinsam, die im Übrigen aber auch das gleiche Problem haben. Das ist nicht so, dass es ein Sonderproblem der Bundeswehr ist.
Ja, aber dann ist doch, wenn ich Sie jetzt nicht ganz falsch verstanden habe, die Zahl, die Herr Breuer, also der Generalinspekteur, genannt hat, ziemlich großer Quatsch. Also dann soll man doch sagen, also dass man, oder andersrum, entweder man ist verteidigungsbereit mit allem Drum und Dran, oder man ist verteidigungsbereit mit dem Herzen. Und wenn man dann ein paar Waffen dazu kriegt, dann ist es schön. Aber ja, kann man natürlich ändern. Dann, wir sagen aber trotzdem 2029. Das ist doch sehr seltsam.
Ja, haben Sie mir aber jetzt nicht ganz zugehört. Ich habe gesagt, 2029 ist ja keine eigene Entscheidung, sondern dass die Zielmarke...
Naja, aber der Putin bestimmt doch nicht, wann wir verteidigungsbereit sind. Wann wir verteidungsbereit sein müssten. Wir alleine entscheiden doch, wann wir es dann sind. Und wenn der Breuer sagt 2029 und wir sind es aber nicht wirklich, was soll das dann?
Wir sind verteidigungsbereit im Zusammenwirken mit unseren europäischen Partnern. Davon kann man ausgehen. Und außerdem haben wir keine Alternative. Egal, wie Sie es nennen, Herr Deisinger. Wenn, dann hätten wir vor 10 Jahren schon Verbündete gebraucht, wie sie heute vielfach an Experten zur Verfügung stehen. Aus Industrie, aus Wissenschaft und aus allen möglichen Fachrichtungen, die das so vorantreiben, dann wäre man 2029 komplett fertig geworden. Aber es ergibt sich ja schon aufgrund der Länge der Projekte, aufgrund der Kapazitäten der Rüstungsindustrien, dass das niemals bis 2029 in vollem Umfang geschehen kann.
Herr Bühler, wenn wir diese gesamte Liste nehmen, die Politico veröffentlicht hat, finden Sie darauf irgendetwas nicht, also von dem Sie möglicherweise sagen würden, also das wäre schon schön, wenn wir es haben, oder ist da wirklich alles dabei?
Ja, es wäre ja schön, wenn man diese Liste hätte, aber diese Liste wurde ja von irgendjemandem autorisiert oder nicht autorisiert dem Magazin übergeben, möglicherweise über den Verlag, zu dem Politico gehört. Das ist ja von anderer Stelle auch ordentlich kritisiert worden. Das ist auch im Übrigen nicht in Ordnung, denn das sind Verschlusssachen, die gibt man nicht einfach raus, auch wenn man dort von irgendjemandem autorisiert worden ist. Das ist keine Art, mit solchen Informationen verantwortungsvoll umzugehen. Deshalb mein Punkt, also das kann ich nicht beantworten, weil ich kenne die gesamte Liste nicht. Ich kenne nur den Artikel, der aus dieser Liste entstanden ist. Und die vielen Artikel, die danach kamen in anderen Zeitungen.
Sie wissen also auch nicht, ob da irgendwas beispielsweise von Drohnen oder so drinsteht, ne?
Also von Drohnen kann man davon ausgehen, das weiß ich aus anderen Quellen, Drohnen sind da mit drin. Es ist nicht so, dass Drohnen völlig vernachlässigt werden. Es ist aber auch nicht so, dass nun Drohnen in Millionenumfängen gekauft werden. Aber es werden kurzfristig Drohnen jetzt gekauft, die quasi Kamikaze-Drohnen sind oder fliegende Munition, kann man auch sagen, die man für keinen anderen Zweck verwenden kann. Mhm. Und da werden jetzt 12.000 erstmal gekauft, die zur Ausbildung notwendig sind und eine erste Anfangsbefähigung geben kann bei einem Überraschungsangriff. Da ist insbesondere natürlich die Panzerbrigade 45 im Fokus, die direkt an der belarussischen Grenze entstehen soll und in Teilen eben schon da ist. Und es gibt die Bewaffnung endlich der Heron TP. Das sind flugzeugähnliche Drohnen, die auch Waffen tragen können, Raketen tragen können, die wir jahrelang nicht bewaffnen durften aufgrund unserer gesellschaftlichen, gesamtgesellschaftlichen, ethischen, moralischen Bedenken und erforderlichen Diskussionen, die dort auf der Parteiebene geführt werden mussten. Also auch das ist mit drin. Und es gibt andere Drohnen, die Luna-Drohnen der nächsten Generation, Aufklärungsdrohnen, die da mit drin sind. Es sind Satellitenprogramme drin, von denen der Minister kürzlich gesprochen hat. Also neue geostationäre Kommunikationssatelliten. Dann aber auch die Modernisierung der Bodenstationen ist mit drin. Dann sollen drin sein erdnah in Umlaufbahnen kreisende Aufklärungssatelliten, die störsicher sind, und eine Vielzahl von anderen Projekten, die dort in dem Artikel genannt werden und deshalb von mir auch so wiedergegeben werden können. Mhm.
Lassen Sie mich da nochmal bei den Drohnen bleiben, ganz kurz noch. 12.000 Stück haben Sie gesagt. Ich will mal zum Vergleich gegenüberstellen. Die Ukraine baut in diesem Jahr zwischen 4 und 5 Millionen Drohnen. Bestellen wir die Drohnen, die uns für eine Verteidigung fehlen, bestellen wir die dann, also wenn der Krieg da ist, damit wir dann tatsächlich die neueste technische Entwicklung haben? Und weil wir ja zu einem solchen Moment dann noch so viel Zeit haben?
Naja, da ist einiges überspitzt dargestellt, was Sie da sagen, aber nein, gar nicht. Aber da ist natürlich ein Kern dahinter. Das Ganze stammt auch aus einem Artikel, den ich gerade gelesen habe vor 2 Tagen in der FAZ von Herrn Dr. Schularik und Professor Ferguson. Die haben da einen interessanten Artikel geschrieben, aus dem kommen nämlich die Zahlen. Das Arsenal der Demokratie, frei nach Roosevelt, der hat das mal formuliert, steht auch in einem Artikel drin, ist lesenswert. Aber es stehen eben bestimmte Sachen drin, die ich so nicht unterschreiben würde und die ich auch nicht so plakativ und polarisierend dort in die Welt setzen will. Also die Ukraine stellt her 4 bis 5 Millionen in diesem Jahr, 10 Millionen im nächsten Jahr nach eigener Absicht, weil sie das muss und weil sie keine anderen Fähigkeiten hat. Der zweite Punkt ist aber auch richtig, dass diese Drohnen von der Software her eine Halbwertszeit haben von etwa 4 Wochen, 5 Wochen, maximal 6 Wochen und dann ein Update bekommen. Das heißt, es schließt sich aus, dass man sich Millionen von Drohnen irgendwo in ein Lagerhaus setzt und dann, wenn es wirklich darauf ankommt, sie nicht mehr einsetzen kann, weil sie nicht mehr einsatzbereit sind oder dem Stand der Technik, der sich rasend schnell fortentwickelt im Bereich der Software definierten Waffensystemen. Also das ist ausgeschlossen aus meiner Sicht und deshalb halte ich die Linie des Ministeriums, dass man jetzt für Ausbildungszwecke und für eine Anfangsbefähigung sich Drohnen ankauft aus diesem Bereich der fliegenden Munition, also diese Kamikaze-Drohnen, vergleichsweise günstig, und dann aber auch Rahmenverträge macht, die es ermöglichen, in einem Kriegsfall oder vor einem Kriegsfall idealerweise die Beschaffung sofort hochzufahren. Und wenn Sie sehen, dass die Ukraine das in einem Krieg schafft, so viel Drohnen herzustellen, dann muss es uns erst recht möglich sein, vor einem Krieg oder, weil wir so weit weg sind von der Ostgrenze, dann auch während eines Krieges, eines möglichen Krieges, den wir alle verhindern wollen, muss man immer dazu sagen, dann auch herzustellen.
Ist das mit den Updates für die Drohnen nicht sozusagen ein Scheinargument, was ich auch öfter schon gehört habe? Weil ich meine, Updates kann man ja machen. Wo ist das Problem? Ich kann mich jetzt auch nicht entsinnen, dass die Shahed-Drohnen der Russen jetzt alle 2 Wochen quasi völlig neu geworden sind. Also deswegen denke ich, dass ich kann das nachvollziehen, es ist schon ein bisschen was dran, aber so das als Argument nach vorne zu stellen, das finde ich ein bisschen abenteuerlich. Also ohne, dass Sie das jetzt wirklich machen, sondern das haben ja auch andere Leute zuvor getan.
Also die Ukraine ist ja im Krieg, wie wir wissen, Russland auch. Und sie verbrauchen diese Drohnen. Die Drohnen sind keine Waffensysteme, die man in die Garage stellt, sondern das sind Waffensysteme, die man sofort verbraucht. Das ist fliegende Munition, wenn Sie die Shahed-Drohne meinen, oder die First-Person-View-Drohnen, die FPV-Drohnen, die dort in Frontnähe ihr Unwesen treiben. Von daher wird die Zahl von Drohnen, die produziert wird, in irgendeiner Art und Weise auch der Zahl entsprechen, die gleichzeitig auch eingesetzt wird. Das heißt, sie haben da immer einen Umlauf in der Ukraine und auch in Russland. Bei uns wäre es so, wir würden uns da 10 Millionen Drohnen hinlegen und unter welchen Sicherheitsbedingungen, unter welchen infrastrukturellen Bedingungen, und wären trotzdem nicht sicher, dass wir sie dann auch einsetzen können, wenn man sie braucht.
Okay, aber eine Sache muss ich zu diesem Schulerik-Artikel noch fragen. Da ist ja zum Beispiel auch erwähnt, wie die deutsche Rüstungsindustrie arbeitet, wie aktiv sie ist, zu helfen, Verteidigungsbereitschaft in Deutschland herzustellen. Und da schreiben die, dass diese Rüstungshersteller, deutsche Rüstungshersteller, immer noch im Einschichtbetrieb arbeiten würden und auch nur an 5 Tagen pro Woche. Denkt sich vielleicht auch so manche, naja, in den Betrieben ist doch eigentlich 24/7 was los, aber halt weit gefehlt.
Also wir müssen uns diesen Artikel, glaube ich, mal bei Gelegenheit vornehmen. Da steht viel Gutes drin. Anderes müsste man diskutieren, anderes muss man hinterfragen. Diese Geschichte ist gehört in die Kategorie, es ist plakativ und es ist angeführt, weil man sicher manchmal aufrütteln muss, um etwas zu bewegen. Aber eine solche plakative Aussage, wie Sie sie gerade eben zitiert haben, die hält einem Faktencheck nicht stand. Also es gibt durchaus Schichtarbeit in Rüstungsbetrieben in Deutschland, die mir selbst als Beispiele bekannt sind. Es gibt neue Munitionsfabriken, die buchstäblich aus dem Boden gestampft werden von Rheinmetall, die in der Lüneburger Heide, in Litauen, in Rumänien. Und das innerhalb wirklich kürzester Zeit. Und es gibt eine Bereitschaft vor allen Dingen über diese Beispiele hinaus, dass man auch weniger ausgelasteten Industrien zu Aufträgen verhelfen kann, indem man sie beauftragt, als Zulieferbetrieb für die Rüstungsindustrie zu arbeiten. Und auch hier gibt es ja Bestrebungen, auch hier gibt es auch erste Stimmen aus den Industrien, Autoindustrie beispielsweise, die bestimmte Teile auch für die Rüstungsindustrie herstellen kann. Also die zweite positive Botschaft ist, und das entnehme ich auch Stimmen aus der Industrie, dass es an Facharbeitern nicht mangelt. Also woran mangelt es? Also Schichtbetrieb ist da, in Teilen jedenfalls. Er könnte weiter vertieft werden, das stimmt. Wahrscheinlich sogar in manchen anderen Industriezweigen. Die Facharbeiter sind da dazu. Also man könnte das sicher ausweiten. Deshalb sage ich ja, es ist im Prinzip ja richtig, aber etwas plakativ und wird den Leuten nicht gerecht, die heute alles tun, dafür, dass sie möglichst schnell, allerdings bei gesicherter Auftragslage, handeln wollen, um dann ihren Anteil auch zur Gesamtverteidigung von Deutschland zu bringen.
Okay, dann Herr Bühler, würde ich sagen, hätten wir es für heute. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie an unsere Mailadresse general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Aus Termingründen rutschen wir dann im Wochentag noch einen weiter nach hinten. Nächste Woche also am Freitag. Das ist der 14.11. Was halten Sie von dem Vorschlag, Herr Bühler? Wir haben ja im Prinzip heute auch gar keine Hörerfragen behandelt, wenn wir in der nächsten Woche über die aktuelle Lage reden und ansonsten nur Hörerfragen und Hörerinnenfragen beantworten.
Ja, können wir gerne tun. Gerne.
Okay, dann machen wir das so. Also, 14.11., Herr Bühler, bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, bis dahin. Tschüss, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.